Hallo und herzlich willkommen zur Doppelstunde, dem Podcast zum Thema Schule und Digitalisierung von Westermann. Mein Name ist Florian Uxoll und ich freue mich, dass Sie heute eingeschaltet haben. Wie entsteht eigentlich die Bildungs-KI der Zukunft und warum gibt es sie noch nicht, obwohl wir ja mit ChatGPT, Claude und Gemini im Alltag schon regelmäßig arbeiten? Um das herauszufinden, habe ich mich mit einem echten Experten aus dem wirklichen tiefen Maschinenraum der Forschung unterhalten, mit Wieland Brendel. Wieland ist Principal Investigator am Alice-Institut und am Max-Planck-Institut für intelligente Systeme in Tübingen. Ich muss mit einer kleinen Vorwarnung beginnen. Wir starten dieses Gespräch erstmal in den ersten Minuten ganz schön tief im Maschinenraum. Es geht in den ersten Minuten um Machine Learning, ums Coden und auch um die saftigen Gehaltsstrukturen in der Tech-Industrie. Aber keine Sorge, in der Softwareentwicklung gibt es für sowas einen schönen Spruch: It's not a bug, it's a feature. Also das ist kein Fehler, sondern es ist Absicht. Denn wer verstehen will, wie KI den Unterricht, die Diagnostik und auch den Schulalltag verändern kann, muss erst einmal begreifen, wie diese Technologie überhaupt entsteht und damit auch erkennen, wo die Grenzen liegen. Und danach wird es dann richtig konkret für uns in der Schule. Es geht um Kompetenzdiagnostik, adaptives Lernen und die Frage, was Deutschland und Europa jetzt tun müssen, um bei der Bildungs-KI ganz vorne dabei zu sein. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß bei der Folge und nicht vergessen, gerne eine Bewertung dalassen und diesen Podcast auch abonnieren, wenn Sie in Zukunft keine Folge verpassen möchten.
Bevor wir starten, noch ein Tipp für Ihre Fortbildungsplanung. Bei Mobile Schule Campus geht es um die Themen, die Schule heute bewegen, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, zeitgemäße Unterrichtsgestaltung, Basiskompetenzen und persönliche Resilienz. Das Programm und alle Termine finden Sie unter mobileschule.net. Und jetzt viel Spaß mit der Doppelstunde.
Hallo Wieland, wenn man bei dir auf der Webseite nachguckt, dann bist du Principal Investigator. Und es steht da noch ganz viel zum Thema KI. Was ist ein Principal Investigator? Hört sich so ein bisschen eher nach Detektiv und Polizei an.
Das passt ja auch ganz gut zur Forschung. Nein, ist ein etwas sperriger Begriff, um sowas, also im Endeffekt Forschungsgruppenleiter. Also das heißt, ich darf eine Forschungsgruppe leiten am Alice-Institut, am Max-Planck-Institut im Bereich maschinelles Lernen und Doktoranden betreuen, Postdocs betreuen etc.
Jetzt hatte ich letztens mit jemandem aus dem Bereich Machine Learning gesprochen und erfahren, es gibt enorme Einstiegsgehälter gerade. Etwas, was so bei uns im Lehrerkontext nicht mal ansatzweise denkbar ist und wahrscheinlich auch in kaum einem Beruf. Da schwirrte so eine Zahl rum, 400.000 Euro als Einstiegsgehalt für jemand, der Machine Learning gut drauf hat. Ist das so? Und dann, warum gehst du an die Uni? Zahlt die Uni auch so gut? Hast du jetzt 100.000 Euro oder du bist ja nicht mehr Einstieg? Du müsstest ja eigentlich dann schon höher sein.
Das wäre schön. Nein, also tatsächlich, also das stimmt. Also KI hat enorme Einstiegsgehälter und wenn man dann später noch drin ist, noch viel mehr. Ich sehe das bei uns an den Doktoranden, die bei uns dann in die Tech-Industrie gehen, also insbesondere natürlich Google, Meta, Amazon etc., der Bedarf von KI-Spezialisten ist einfach derartig hoch, dass und von auch natürlich insbesondere von sehr guten Leuten, dass genau Gehälter gezahlt werden irgendwo zwischen, also in Deutschland sind sie etwas niedriger, da reden wir vielleicht von 300.000 Euro, das geht aber auch Post-PhD, also direkt nach dem PhD. Ich weiß auch von Leuten, die haben eine Million und mehr bekommen als Einstiegsgehalt. Ist bei uns, also ist, sobald man in die Tech-Industrie geht, tatsächlich nicht unüblich. Meta hat das nochmal in den letzten Jahren nochmal besonders angefacht, weil sie ihr Super Intelligence Lab, die hat mal etwas Nachholbedarf und haben dann wirklich mit absurden, also selbst in unserem Kontext absurden Gehältern dann Leute reingeholt. Ich glaube, das ist immer noch gegeben der Bedeutung von KI und dem wirtschaftlichen Potenzial, was man der Technologie zuschreibt, In dem Kontext sind es halt immer noch relativ wenig Leute, die die Technologie wirklich beherrschen und auch entwickeln können. Und die können sich aussuchen, wo sie hingehen im Endeffekt. Und dadurch kommen solche Gehälter zustande.
Also typisches Angebot- und Nachfrageprinzip. Nachfrage ist riesig, Angebot ist gering. Ich hatte die Summe dann so meinen Schülern erzählt im Wirtschaftsleistungskurs. Und die haben alle gesagt, boah, ich studiere doch was anderes. Ist das noch ausreichend? Oder ist das, wenn die fertig sind, dann braucht man gar nicht mehr so viele KI-Experten?
Ich glaube, gute Frage. Ich wage da keine Prognosen mehr zu, weil wie sich dieses Feld über die nächsten 5, 6 Jahre entwickelt, ist schwer vorherzusehen. Man muss einfach, also die Dynamik in diesem Feld ist unheimlich hoch. Ich meine, wir haben auch vor 3, 4 Jahren nicht abgesehen, dass wir solche starken Modelle mit so einem hohen ökonomischen Einfluss am Ende auch in die Wirtschaft und Gesellschaft haben werden. Von der Seite her ist so eine Prognose, die über 1, 2 Jahre hinausgeht, finde ich enorm schwierig zu machen. Da kommen jetzt auch nochmal andere Dynamiken dazu. Wir haben das bei Fable gesehen, wo es plötzlich um Exportbeschränkungen geht. Das wird auch nochmal eine ganz andere Dynamik auslösen. Ich glaube, für die nächsten Jahre wird es schon viel an KI-Spezialisten brauchen. Auch insbesondere, glaube ich, auch viele Leute, die so an den Schnittstellen von verschiedenen Domänen sitzen. Also wir reden ja heute vor allen Dingen über KI-Spezialisten, die KI-Modelle bauen. Ich glaube, dass sich der Markt sowohl im Bereich von Professuren, aber auch von Arbeitsplätzen in Zukunft noch mal stärker in diese Schnittstellenbereiche entwickelt, weil man irgendwann nicht noch mehr Leute braucht, die KI-Modelle zu trainieren, sondern die Ahnung haben, wie man diese Modelle dann auch noch mal anpasst in verschiedenen Domänen, ob das jetzt im Bildungskontext ist, im Wissenschaftskontext. Das sind alles, oder auch natürlich in wirtschaftlichen Bereichen, wo es also weniger darum geht, das Basismodell, das ChatGPT-Modell zu trainieren, sondern sich zu überlegen, ja, aber wie feintune ich denn solche Modelle, wie optimiere ich solche Modelle, wie passe ich die an, wie nutze ich die in verschiedenen Kontexten. Ich glaube, dass da die Musik in den nächsten 5 bis 10 Jahren spielen wird.
Also verstehe ich richtig, meinen Sie so ein paar Generalisten, das ist dann jetzt eben Claude mit Fable oder Opus, ChatGPT, Gemini, aber wir brauchen dann jemanden, der dann zum Beispiel nur das Controlling macht in Unternehmen, also muss man die KI da speziell dann auf den Controlling-Bereich trainieren oder bearbeiten oder reicht es irgendwie jetzt im BWL-Bereich, wie speziell, wie feingranular muss man da sein?
Ich glaube, also auch das ist schwer zu sagen, ich glaube, was wir sehen ist, dass letztlich in den ganzen, also obwohl jetzt Anthropic und OpenAI irrsinnig groß sind, irrsinnig hohe Bewertungen erzielen, hunderte von Milliarden an Unternehmenswerten, da haben die trotzdem sehr lange gebraucht, bis sie überhaupt mal ein Geschäftsmodell haben. Also Anthropic ist jetzt so als erstes da, dass sie mal überhaupt mal anfangen, Gewinn zu machen. Warum ist das so? Weil man lange Zeit, ich meine, klar, für E-Mails schreiben und so weiter, war das schon längere Zeit nützlich und so weiter für Recherchen, aber erst eigentlich, also Anthropic hatte sozusagen den Move als erstes gemacht, wirklich in diesen Programmierbereich reinzugehen, zu sagen, okay, das ist da, wo die Musik spielt, das ist da, wo KI gerade am meisten helfen kann. Und dann haben die alles darauf ausgerichtet. Die haben ihre Modelle darauf trainiert, die haben die ganze Infrastruktur darum gebaut, um den Agenten möglichst viele Möglichkeiten zu geben, mit dem Code zu interagieren, den zu reviewen, den auszuführen. Und da sitzen jetzt Millionen an Softwareentwicklern im Endeffekt mit dran, die letztlich diese Tools so bauen, dass sie maximal nützlich in der Softwareentwicklung sind.
Okay.
In anderen Bereichen haben wir das aber noch gar nicht. Also das ist sozusagen in anderen Bereichen, wenn es darum geht, keine Ahnung, eine Präsentation zu bauen, vielleicht mal als ein Beispiel, was ja auch im Business-Kontext nicht so selten ist, oder richtig gute Reports zu bauen und dann merkt man dann, da ist einfach die Entwicklung noch gar nicht so weit. Also ja, das kann man machen, ich kann da irgendwas prompten und da kommt irgendwas bei raus. Aber also jetzt mal an Präsentationen zum Beispiel, das finde ich jetzt, ist jetzt schon noch eine, also da sind wir noch bei weitem nicht dort, wo ich sage, ja, das kann ich dann irgendwie wirklich verwenden. Das ist eine ganz nette Spielerei und das hilft manchmal beim Brainstormen. Aber und so im Unternehmenskontext, wenn es dann um Controlling, Finance, oder auch um, was weiß ich, das Monitoring von Maschinen etc. geht, das braucht ja eine ganze Zeit lang, bis man KI-Modelle und die ganze Logistik und Infrastruktur darum so gebaut hat, dass es tatsächlich dann auch 24/7 robust funktioniert.
Ja.
Das nützt mir ja nichts, wenn es 8-mal funktioniert und 2-mal nicht, dann ist für die meisten Use Cases schon wieder raus. Und diese Anpassung von KI an ganz viele Use Cases in der echten Welt, sowohl gesellschaftlich als auch in der Industrie, das passiert jetzt eigentlich erst. Es wird viele, viele Jahre benötigen, bis wirklich diese Technologie in so einen Produktivbetrieb dann auch reinkommt.
Okay. Jetzt hast du gerade gesagt, 1 Million oder mehr als 1 Million Entwickler, die dann das jetzt feintunen, zum Beispiel für Coding. Braucht es so viel Manpower, um das dann in einem gewissen Bereich dann wirklich nachzutrainieren oder zu justieren?
Also es geht nicht unbedingt darum, also klar, auf der einen Seite werden die Modelle nochmal spezifischer auf Coding trainiert. Ich glaube, der andere Aspekt ist eher, dass man mit KI Softwareprogrammierung an sich nochmal sehr stark ändert. Also normalerweise setzt man sich als Softwareentwickler ja hin, man hat einen Plan im Kopf, welches Feature man bauen möchte. Dann gibt es verschiedene Workflows, mit denen man Code baut. Und vielleicht baut man erst die Tests und dann den Code oder andersherum. Und das ist eine ganz, und dann schreibt man halt Zeile für Zeile den Code runter. Und das ist eine ganz andere Art von Arbeiten als mit KI, wo man im Wesentlichen sein Coding Agent sagt, ich brauche diese und diese Funktion und dann passiert da irgendwas. Und jetzt muss ich als Mensch aber verstehen, hat er jetzt das Richtige gebaut? Und wie teste ich das eigentlich? Wie verifiziere ich das? Gucke ich mir den Code jetzt irgendwie jede Zeile an oder nicht? Und da hat sich über die letzten 1,5 Jahre einfach enorm viel geändert, weil wir als Community erstmal verstehen mussten, was und immer noch zu verstehen versuchen, wie nutzen wir die Tools am besten, sodass wir auf der einen Seite schneller coden, ohne aber an Qualität und Robustheit zu verlieren. Weil so eine Codebasis, sie ist ja nicht, die schreibe ich ja nicht einmal, sondern die muss mich ja über Jahre begleiten. Die ist teilweise vielleicht auch in sicherheitskritischen Bereichen tätig. Das heißt, ich muss sehr gut verifizieren, was da passiert ist, wie die Software gebaut wurde. Und die Art und Weise, wie diese Mensch-KI-Integration und Zusammenarbeit funktioniert, ist etwas, was sich gerade noch alle 2-3 Monate anpasst. Und das macht nicht eine Einzelperson, sondern das findet so ein Stück weit die Community raus, was ganz, ganz viele Leute nutzen, Millionen von Leuten nutzen es. Und dann ist immer mal wieder sozusagen, kommt mal so, ah, guck mal, so funktioniert es vielleicht für mich zumindest besser. Und dann andere greifen das auf und sagen, ah, das ist eigentlich ein gutes Muster, so um zu arbeiten. Und das ist so ein iterativer Prozess, den wir so durchmachen, so ein bisschen eine Evolution, sag ich mal, ja, wie sich Softwareentwicklung jetzt an KI anpasst. Und das ist halt, wenn man halt so eine riesen Community hat und es ist ja alles digital, dann geht sowas, so ein Prozess natürlich relativ schnell. Und in vielen anderen Bereichen müssen wir überhaupt wirklich rausfinden, wie diese Mensch-KI-Zusammenarbeit in Zukunft am effektivsten eigentlich funktioniert. Weil das ist etwas, was wir als Menschheit noch nie so hatten, ja, als Technologie. Und dafür müssen wir uns erstmal in vielen Bereichen neu einstellen und das dauert.
Und das heißt, brauchen wir dann in Zukunft so ein, ich würde jetzt mal naiv sagen, Bildungs-LLM, also dass das jetzt für den Bildungsbereich genauso mit einer Mannschaft, mit einer Community dann gebaut wird, dass es dann nochmal wesentlich hilfreicher ist als jetzt Claude, Gemini, ChatGPT und so weiter?
Also absolut. Also Bildung ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wo KI auf der einen Seite vollkommen neue Möglichkeiten gibt, aber es noch völlig offen ist, wie diese Integration in die Schule, in den Lehrplan mit Lehrkräften, mit Schülern, mit analogen Unterricht etc. Wie funktioniert das eigentlich effektiv? Und so, dass es uns auch langfristig als Gesellschaft wirklich hilft. Ja? Und da sind ganz, ganz viele Fragen offen, weil wir uns die bisher noch nie stellen mussten. Also wir hatten bisher noch sozusagen noch nie die Möglichkeit, jedem Schüler und Schülerin eine Art Assistenzlehrkraft zur Seite zu stellen, die immer irgendwie da ist. Mhm. Ja? Und das heißt, das bringt uns auf der einen Seite neue Möglichkeiten, aber die Modelle sind dafür erstmal nicht unzureichend angepasst. Also natürlich, man kann jedes LLM irgendwo prompten und sagen, verhalte dich wie eine Lehrkraft und gib nicht gleich die Antwort raus. Also auf dem Niveau funktioniert es natürlich schon. Aber da sind ja auch Bildungsforschungsfragen vollkommen offen. Also natürlich kann man das so ein bisschen entlang der Bildungsforschung prompten und da gewisse Sachen integrieren. Aber wir wissen, glaube ich, auf vielen Ebenen noch nicht, wie diese Interaktion am effektivsten stattfinden müssen. Viel von unserer Bildungsforschung ist ja auch darauf ausgelegt, in einem Klassenverbund zu funktionieren, wo eine Lehrkraft sehr, sehr viele Schülerinnen und Schüler betreut. Und wie dieses 1-zu-1-Betreuung eigentlich am effektivsten funktionieren kann, ist eine relativ offene Frage, und die wir jetzt in den nächsten Jahren beantworten müssen. Weil auf der einen Seite ja, KI ist eine große Chance für individuelle Betreuung, für individuellen Fortschritt im schulischen Kontext, in der Weiterbildung zu unterstützen. Aber sie hat natürlich auch enorme Risiken. Zum einen im Sinne von, dass man sich einfach darauf verlässt, dass die Technologie schon sozusagen Anfang meiner Hausaufgaben löst sozusagen etc. pp., also Skill-Skipping. Ja. Und auf der anderen Seite die große Frage, wie integriert sich das in einen Klassenverbund, weil Schule ist ja auch eine soziale Erfahrung, eine Zusammenarbeit, ein gemeinsames Lernen und Erarbeiten von Inhalten. Und da soll ja KI nicht zu einer Vereinzelung wiederum führen. Also dieses Zusammenspiel und Integration ist, glaube ich, die große Frage, die wir uns stellen müssen, um wirklich das Potenzial von dieser Technologie im Bildungsbereich zu heben.
Heißt das dann, dass die Entwickler von KI für den Bildungskontext auch Didaktiker dann werden müssen? Oder müsst ihr mit Didaktikern und Pädagogen zusammenarbeiten? Oder wie kann man das machen? Und kommen wir zurück zu diesen 400.000 Euro, die mich immer noch schocken, oder Europa 300.000 Euro. Wie viele Menschen braucht man für sowas, um sowas zu entwickeln? Und wie lange dauert das?
Also ich glaube, da gibt es mehr verschiedene Antworten darauf. Also zum einen, es ist auf jeden Fall, es ist ein total interdisziplinäres Thema. Also man braucht natürlich KI-Fachleute, Machine Learner, die wissen, wie man solche Modelle baut. Das ist ja auch nicht ein Modell. Also man darf sich das ja nicht vorstellen wie ein ChatGPT sozusagen. Das trainiere ich jetzt mal irgendwie auf Schuldaten und dann bin ich irgendwie fertig. Sondern das ist eher, was man im heutigen Kontext Agentensysteme benennen würde. Das heißt, ein Zusammenspiel von mehreren, teilweise spezialisierteren Modellen, die auf der einen Seite in Verständnis versuchen zu entwickeln, auf welchem Kompetenzstand eine Schülerin und Schüler ist, also welche Dinge können sie schon, was für Vorwissen ist vorhanden, wie denken die Kinder über gewisse Inhalte nach, gibt es gewisse Fehlvorstellungen. Das ist sozusagen das eine Gebiet. Auf der anderen Seite auch die Frage, wie sequenziere ich den Lerninhalte eigentlich am besten? Also was ist die richtige Abfolge von Lernmaterialien, um gewisse Kompetenzen zu erarbeiten? Und dann natürlich das ganze Thema, in welcher Form unterstütze ich die Lernenden eigentlich durch gezieltes Feedback, durch Hilfestellung, Scaffolding? Und wie mache ich das am effektivsten und passt das auch auf jede Person auch an? Ja. Das sind, glaube ich, also es ist sozusagen ein Zusammenspiel von unterschiedlichen Modellen, was man beherrschen muss und was so im Bildungskontext bisher auch noch nie entwickelt wurde. Also da arbeiten jetzt auch leider Gottes nicht wahnsinnig viele Menschen dran. Das sozusagen, also das beginnt gerade jetzt eigentlich erst, weil es eben auch dieses Interdisziplinare braucht. Also ein KI-Forscher, ich kann halt Modelle bauen, aber ich habe ja überhaupt keine Ahnung von der Bildungspraxis in den Schulen. Zum anderen natürlich von der ganzen Didaktik, Pädagogik, Fachdidaktik. Das heißt, da braucht es sehr, sehr viele an einem Tisch, um solche Systeme am Ende wirklich effektiv bauen zu können. Wie viele Leute braucht es dafür? Ich glaube, die Frage ich glaube, wir brauchen sehr viele davon, weil es ist nicht, wir wissen zwar grob die Stoßrichtung, in die wir gehen müssen, aber es ist ein enormes Problem, wo auch noch viel Grundlagenwissen ja auch fehlt. Also wir können jetzt natürlich anfangen, mal was zu bauen, so ein bisschen wie Anthropic auch angefangen hat. Die haben gemerkt, ihr Coding Agent, der funktioniert ganz gut beim Programmieren, so. Mhm. Und dann haben die angefangen, so ein paar Sachen drum zu bauen, so. Und das haben am Anfang ein, zwei Leute gemacht. Also Claude Code war vor einem Jahr noch letztlich so ein Mini-Projektchen, was so zwei, drei Leute geschrieben haben, so. Und dann war das halt unheimlich erfolgreich, hat dann für Anthropic auch einen sehr hohen kommerziellen Erfolg. Und dann haben die natürlich jetzt ein großes Team dran sitzen. Und dann gibt es jetzt auch nicht nur das eine Claude Code, sondern es gibt ganz, ganz viele Klone sozusagen, die verschiedenste Technologien und Taktiken ausprobiert haben. Das heißt, wir haben jetzt nicht ein Claude Code, sondern 20, 50 etc. Und ich glaube, sowas wird es bei uns auch geben. Das heißt, wir müssen jetzt im Prinzip anfangen, so das allererste Claude Code zu bauen, wo wir mal diese Bausteine zusammenbringen, zusammen mit Pädagogen und Fachdidaktikern und das als Startpunkt zu nehmen, auch offen zu entwickeln, weil das ist eine Technologie, das darf nicht eine kleine Gruppe machen. Wir brauchen auch die Kreativität des gesamten Bildungsraums auch, ja, um wirklich zu lernen, wie man diese Systeme richtig baut, dass sie am Ende auch effektiv und erfolgreich sind.
Okay. Dann ist aber ja wahrscheinlich der Bildungsbereich relativ komplex im Vergleich zu anderen Sachen. Also ich habe so dystopische Videos in den letzten Wochen gesehen, wo Arbeiter in Indien, in Bangladesch alle so eine kleine Kamera auf die Stirn geklebt bekommen haben oder mit einem Klettband drum und sich gefilmt haben, wie sie Kleidung schneidern. Und damit sollte dann KI trainiert werden, um praktisch in Zukunft wahrscheinlich Roboter diese Arbeit machen zu lassen. Dystopisch wäre für mich, wenn jetzt bald irgendwie jeder zweite Schüler so eine Kamera vorne hat mit Mikrofon und der Lehrer auch. Und dann würdet ihr da irgendwie die KI mit programmieren. Aber das wird ja wahrscheinlich auch gar nicht funktionieren, weil es geht nicht nur darum, was man sieht. Es geht, wie du sagst, um die Ergebnisse und ja nicht nur kurzfristige. Du willst ja nicht nur wissen, hat der Schüler das nach 2 Minuten verstanden, sondern kann er das dann vielleicht auch in 10 Jahren im Abitur anwenden etc. Wie kommt ihr da an Daten ran?
Genau, also ganz, ganz zentrale Frage ist immer Daten, also ist immer der zentrale Treibstoff sozusagen, um KI-Systeme anzupassen und zu optimieren. KI wird ja immer mehr und immer breiter auch in Bildungskontexten und auf Bildungsplattformen eingesetzt. Also wir sehen das ja im US-amerikanischen Raum zum Beispiel im Bereich Khan Academy, die einen eigenen KI-Tutor haben. Das heißt, Interaktionsdaten, nicht nur zwischen Mensch und KI, sondern auch letztlich jede digitale Lernplattform, da bekommen wir ja Interaktionsdaten heraus, in denen Lernende durch verschiedene Aufgaben gehen, wo wir halt sehen, diese Aufgaben haben sie richtig gelöst, da hatten sie noch Schwierigkeiten. Und aus all diesen Interaktionsdaten, wenn ich zum Beispiel für einzelne Schülerinnen und Schüler sehe ich vielleicht ein paar hundert Aufgaben aus Mathematik, 5. Klasse. Und dann kann ich letztlich über den zeitlichen Verlauf von den Aufgaben, die sie gelöst haben, richtig gelöst, falsch gelöst haben, letztlich anfangen zu erkennen, also in dem, was ich im Bruch rechnen, sind sie schon sehr sicher, da können sie die meisten Aufgaben, aber in einem anderen Bereich sind sie noch sozusagen eher noch am Anfang. Und das sind diese Art von Interaktionsdaten, die für das Training enorm wichtig sind. Weil wenn ich ich habe sozusagen als Schüler damals auch Nachhilfeunterricht gegeben und da merkt man ja eigentlich, als Mensch ist man da ja enorm gut. Man schiebt sozusagen seinen Schülerinnen und Schülern Aufgaben hin, guckt sich so an, okay, wie denken die drüber nach, wie fangen die an zu lösen, und man kriegt dann sehr schnell ein Gefühl dafür, okay, wo strugglen die gerade, wo ist gerade ein Problem oder was können die schon, was ist einfach. Und letztlich, ich glaube, unsere erste Aufgabe wird sein, KI-Modellen so ein Gefühl beizubringen, dass sie sehr schnell merken, okay, wo hackt es jetzt eigentlich? Wo ist denn gerade das Problem? Wo gibt es denn gerade Verständnisprobleme? Oder warum können sie die Aufgabe, aber die nicht? Und da gibt es teilweise Interaktionsdaten. Das wird natürlich, je mehr Interaktionen wir auch mit KI-Modellen und digitalen Plattformen haben, umso mehr Daten haben wir auch. Das ist ein sehr reichhaltiger Schatz, auf der Basis wir lernen können, um zu verstehen, wie ist das Lernverhalten von Menschen eigentlich? Wie lernen wir eigentlich intern neue Konzepte? Wie internalisieren wir die? Und was braucht es eigentlich, um diesen Prozess zu beschleunigen und zu vertiefen? Und das hat man bisher in der Bildungsforschung ja eher sozusagen auf Basis von eher kleineren Studien und Hypothesen, die man dann getestet hat, gemacht. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, über großskalige Bildungsdaten tatsächlich viel feingranularer und viel individualisierter ein Verständnis darüber zu entwickeln, welche Konzepte eigentlich am Ende erfolgreich sind, welche Materialien, welche Vorgehensweisen am erfolgreichsten sind, um zum einen Motivation zu erhalten, dass es Spaß macht, ja, und gleichzeitig auch das Verständnis von Kompetenzen zu fördern.
Genau, jetzt hast du da Kompetenzen erwähnt. Bei uns ist es ja immer so Wissen versus Kompetenzen. Ist da ein Unterschied für euch, also Wissen zu überprüfen und Wissenserwerb versus Kompetenzerwerb?
Also Wissen und Kompetenzen sind also offensichtlich zwei etwas unterschiedliche Dinge, die aber jetzt nicht aus KI-Sicht jetzt nicht fundamental unterschiedlich gehandhabt werden müssen. Das sind beides. Letztlich sind beides Dinge, wo ich abschätzen muss, ob gewisse Wissenskomponenten oder gewisse Kompetenzen vorhanden sind. Mhm. Also in dem Sinne muss ich beim einen vielleicht abschätzen, ob die, ich sag mal, ein Vorwissen zu punischen Kriegen vorhanden ist, oder beim anderen ist, ob irgendwie ein Verständnis von dem Vergleich von Brüchen mit ungleichem Nenner, ob der vorhanden ist. Das ist jetzt aus KI-Sicht jetzt nicht fundamental unterschiedlich, auch wenn es am Ende vielleicht unterschiedlich abgeschätzt werden muss.
Ja. Ja. Jetzt erinnere ich mich an mein Studium zurück, Linguistik, da musste ich mich mit Chomsky beschäftigen oder durfte, je nachdem, wie man es interpretieren möchte. Und der hat ja dann immer unterschieden zwischen Kompetenz und Performance. Wissen kann man ja relativ gut abprüfen, ne? So was die Hauptstadt von den USA, Washington, während bei der Kompetenz ich ja nur über die Performance des Nutzers auf die Kompetenz Rückschlüsse ziehen kann. Hat da die KI dann keine Probleme oder ist es dann auch einfach, wenn man genug Daten hat, kann man diesen Rückschluss irgendwie ziehen?
Also am Ende hat es ja was mit Evaluation zu tun. Also wie evaluiere ich eine gewisse Wissenskomponente oder eine gewisse Kompetenz? So wie du gerade gesagt hast, Wissen, ich kann im Zweifel, kann ich so ein Multiple Choice oder eine Fragestellung wie, was ist die Hauptstadt? Die kann ich geben und dann kann ich daraus, dann sehe ich, ist die richtig geantwortet worden oder nicht. Bei Kompetenzen wie jetzt Bruchrechnen kann ich das vielleicht nicht auf Basis von einer einzelnen Aufgabe machen, sondern muss halt verschiedenste Aufgaben aus einem gewissen Kompetenzbereich. Aber wenn ich sozusagen dem Lernenden 10 Aufgaben gegeben habe mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen im Bereich Brüche vergleichen,
ja,
und der löst die alle richtig, dann kann ich auch rückschließen, aha, okay, das ist sozusagen verstanden worden. Da ist eher eine Komplexität, dass viele Aufgaben, was ich dann auch Richtung Textaufgaben etc. im Zweifel nicht daran scheitern, dass die Kompetenz nicht da war, Brüche vergleichen, sondern vielleicht das Leseverständnis von der Textaufgabe gefehlt ist und der Lerner hat einfach die wichtigen Informationen gar nicht extrahiert und Ähnliches. Also das heißt, da wird die Abschätzung von Performance ist sicherlich komplexer als von einer einzelnen Wissenskomponente und das muss man dann bei der Abschätzung auch entsprechend berücksichtigen.
Aber wahrscheinlich ist ja die KI dann da auch wesentlich stärker, weil also wie du sagst, du hast bei der Nachhilfe, war es so ein bisschen das Bauchgefühl, man wusste, woran es ungefähr liegen kann, aber die KI kann ja dann wahrscheinlich erkennen und dann Konstanz und AB-Testing bei den Schülern machen, okay, lag es bei der Textaufgabe daran, weil er den Text nicht verstanden hat, ich spiele es jetzt mal als Audio ab oder ich gebe eine Aufgabe, die hat nichts mit Text zu tun, das, was ich so als Lehrkraft ja gar nicht leisten kann, weil ich ja dann unendliches Repertoire praktisch an Aufgaben und Texten, Formaten irgendwie zur Verfügung haben müsste.
Genau, ich glaube, das trifft es ziemlich genau auf den Kopf. Also die Möglichkeiten, die KI hat, um diese Abschätzung vorzunehmen, ist eine ganz, ganz andere, als ich als Lehrkraft machen kann. Jede Aufgabe kann letztlich adaptiv gewählt werden, um genau festzustellen, okay, wo hakt es denn eigentlich gerade, an welchen Stellen. Und die KI sieht jede einzelne Aufgabeninteraktion. Die sieht bei jeder Interaktion, wie lange hat es gedauert, wie viele Fehlversuche, wie viel Unterstützung musste gegeben werden und hat die ganze Zeit ein sehr feingranular im Hintergrund, welche Kompetenzen sind vorhanden. Wenn ich schon weiß, zum Beispiel aus verschiedenen Voraufgaben, dass Textaufgaben prinzipiell also gar kein Problem sind, dann weiß ich natürlich auch, okay, daran lag es schon mal nicht. Ja, das wäre sehr unwahrscheinlich. Das ist also eine Granularität, die man als Lehrkraft wahrscheinlich also unheimlich schwer bekommen kann. Ja.
Und wahrscheinlich auch das Fächerübergreifende nicht, weil ich weiß, jetzt in meinem Politikunterricht weiß ich nicht, ob ein Schüler gut lesen kann oder nicht. Man erfährt es vielleicht manchmal bei der Konferenz, aber eher bei den extremeren Fällen. Aber als Deutschlehrer hat man einen besseren Eindruck. Das heißt aber dann, das System würde wissen, okay, der hat Probleme beim Lesen. Dementsprechend müsste der im Politikunterricht anders Sachtexte bekommen oder kürzere Zusammenfassung oder das als Audio. Das ist natürlich echt extrem. Das Potenzial, was du da hast. Und Lesen ist ja ein Riesenproblem, gerade in Deutschland. Wir müssen die Lesekompetenz erhöhen. Ich stelle mir das mal vor und widerspreche mir da gerne. Du liest dann der KI vor und sie erkennt, okay, bei allen Wörtern, wo ein B und ein D drin ist, da brauchst du irgendwie 100 Millisekunden länger. Und dann weiß die KI, der hat wahrscheinlich ein Problem zu unterscheiden zwischen B und D. Kann ich mir das so vorstellen, jetzt naiv als Nicht-KIler?
Das ist ein schönes Beispiel. Genau, das sind also die Arten von Mustern, die die Maschinen dann auch über große Kontexte erkennen können, sind natürlich viel, viel feingranularer als das, was wir typischerweise aufnehmen können. Und natürlich ist es trotzdem, also ich meine, am Ende kommt es immer darauf an, welche Daten hat KI zur Verfügung. Wenn ich immer nur sozusagen aggregiert über lange Texte, dann sehe ich natürlich dieses B versus D-Muster nicht. Aber wenn festgestellt wird, es gibt irgendwie insgesamt Schwierigkeiten bei Texten, dann kann man natürlich genau sowas dann wieder adaptiv sozusagen mir genau angucken, okay, bei welchen Wörtern gibt es denn eigentlich Probleme, was ist sozusagen vielleicht aktiver, passiver Wortschatz,
ja,
und da versuchen genau abzuschätzen, wo gibt es Probleme und dann auch vielleicht Aufgaben, gerade wenn es wieder um Mathekompetenzen geht, dann halt eher Aufgaben rauszusuchen, von denen ich weiß, okay, da ist das Leseverständnis für diese Aufgabe, das ist vielleicht vom Textverständnis etwas kürzer oder benutzt etwas einfachere Wörter, das entsprechend so anzupassen, dass man in Mathematik dann nicht daran scheitert, dass man den Text nicht komplett versteht oder extrem lange braucht, sondern wirklich dann auch sich darauf zum Beispiel konzentriert, einen Text, die Aufgabe zu lösen.
Jetzt macht mir die Mustererkennung ja schon manchmal Angst bei KI. Also manchmal bin ich überrascht, was die KI nicht kann. Also dieses alte Beispiel von vor ein paar Jahren, Chihuahua oder Cupcake. Chihuahua hat ja zwei Augen, eine schwarze Nase. Und wenn man dann Blueberry Cupcake hatte, war das manchmal nicht klar. Ist es jetzt der Hund oder der Cupcake? Da würde jeder, wahrscheinlich jedes Kind es sofort erkennen. Auf der anderen Seite, manchmal gibt man minimalen Input und die KI kann schon eine ganz tolle Prognose vorhersehen. Ist es dann in Zukunft so, ein Schüler liest in der ersten Klasse einen Satz vor und dann kann die KI schon sagen, okay, das ist deine Abiturnote am Ende?
Unwahrscheinlich.
Okay, das macht mir Hoffnung.
Nein, aber die, also ich wäre ja schon froh, wenn, sage ich mal, die Erkennung von Kompetenzen, von Lernhindernissen, von optimalen Lernsequenzen erstmal an das Niveau herankommt, was Menschen in dem Bereich haben. Also wenn man Lehrkräften sozusagen die Möglichkeit gibt, wirklich sehr eng mit einzelnen Schülern one-on-one auch mal über längere Zeit zu interagieren, wenn wir dieses Niveau erreichen könnten, und da sind wir, glaube ich, noch sehr weit von entfernt, dann wäre das schon ein Riesenfortschritt.
Mhm.
Aber ich meine, offensichtlich, wir sind Menschen, wir haben sehr unterschiedliche Entwicklungen. Das heißt, natürlich die Vorhersagekraft von allem, egal ob das ein KI oder ein Mensch ist, wird immer sehr begrenzt sein. Da müssen wir auch gar nicht hin und wollen wir auch gar nicht hin. Die Frage ist nur, können wir es schaffen, Lernende deutlich individueller zu unterstützen, dass sie mehr Spaß haben, mehr Motivation, dass vielleicht auch mehr selbstregulativ ihren Lernfortschritt beschreiten können, weil es neben dem kompletten gemeinsamen Klassenverbund nochmal Möglichkeit zur Individualisierung gibt. Ich glaube, das sind die Potenziale, die wir ausschöpfen wollen.
Was brauchen wir dafür? Also ich will nicht, wir hatten ganz kurz am Anfang mal digitale Souveränität praktisch so umrissen, als darum ging, dass Fable 5 ja jetzt nicht mehr oder jetzt wieder zur Verfügung steht. Aber theoretisch kann ein Staat sagen, ihr dürft es nicht nutzen. Und ich will ja in Europa unabhängig von China oder unabhängig auch von Amerika sein. Was bräuchten wir oder ist es überhaupt möglich, so ein Bildungs-KI Ding in Deutschland, Europa zu entwickeln. Ich bin ja auch Wirtschaftslehrer, Effektivität, Effizienz. Wie viel Geld, wie viel Manpower bräuchte man, dass es da wirklich was rauskommt, wo man sagen kann, da kommt Europa dann im Bereich Bildung richtig voran?
Ja. Also ich glaube, die gute Nachricht ist, beim Bildungs-KI geht es nicht darum, irgendwie ein neues Foundation-Modell für 10 Milliarden US-Dollar, sowas, was so ChatGPT, Anthropic macht. Darum geht es überhaupt nicht. Die Modelle, auch im Open-Source-Bereich, die man heute hat, sind für 99% dessen, was man im Bildungsraum an Intelligenz benötigt, erstmal vollkommen fein. Also die ganzen Modelle können, was Schulstoff angeht, sage ich inhaltlich sozusagen fast alles praktisch machen.
Okay.
Das ist nicht der limitierende Punkt. Was es braucht, sind zwei Sachen. Das eine ist, es braucht den Willen, dass sozusagen ein wirklich fokussiert, dieses Thema voranzubringen, zu erkennen, dass es eine riesige Chance ist für unser Bildungssystem, sich weiterzuentwickeln, in die Zukunft zu gehen, nicht nur in Deutschland, auch in Europa. Ich glaube auch, dass wir grundsätzlich dafür gut aufgestellt sind. Also wir gehen ethisch ordentlich und datenschutzrechtlich ordentlich mit Daten um und haben aus meiner Sicht auch den richtigen Kompass. Und wir müssen aber uns trotzdem auch trauen, dass wir Interaktionsdaten aus den Schulen von Lernenden dafür nutzen, um letztlich Maschinen ein Verständnis von menschlichem Lernen beizubringen. Weil das ist natürlich die Voraussetzung. Wenn die das nicht verstehen, wie Menschen ticken und lernen, dann wird es ihnen immer schwerfallen, uns wirklich zu unterstützen. Und dann geben sie halt doch die Lösung raus, etc. Und also das ist das eine. Es ist, glaube ich, das sich trauen, da gemeinsame Datenpools auch anzulegen, ordentlich geschützt, anonymisiert etc., aber so, dass wir Maschinen dieses Verständnis beibringen können. Und auf der anderen Seite braucht es natürlich auch eine, ich sag mal, eine fokussierte Gruppe an Spezialisten, die sich diese Mission annehmen und versuchen, so ein agentisches System zusammen mit Bildungswissenschaftlern, Didaktikern zu bauen und dann auch gemeinsam in die Schulen zu bringen. Also es nützt ja nichts sozusagen, wenn wir dann wieder in Klein-Klein verfallen und jeder Landkreis macht so ein bisschen so sein eigenes Ding. Dafür ist das Problem dann doch viel zu groß und zu komplex, gerade wenn wir das schnell machen wollen. Und wir müssen, glaube ich, schnell sein, weil ansonsten überholen uns wieder 100 andere. Und ich meine, das müssen wir uns trauen. Ich glaube gar nicht, dass es sozusagen darum geht, dass wir jetzt unheimlich hohe Geldsummen brauchen, aber wir brauchen den Willen, sowas aufzubauen und voranzutreiben.
Okay. Und was heißt nicht unendliche Geldsummen? Also reichen uns dann 100.000, brauchen wir 100 Millionen, brauchen wir 1 Milliarde. Alles natürlich unter Vorbehalt.
Unter Vorbehalt, unter Vorbehalt. Also offensichtlich, ich meine, solche Projekte stehen natürlich trotzdem auch, also wir wollen, ich glaube, wir brauchen eine kleine Mannschaft aus richtig guten Leuten. Dem müssen wir uns auch trauen, auch ein bisschen mehr zu bezahlen, damit die am Ende nicht sagen, ah, jetzt irgendwie, ich könnte doch in der Industrie irgendwie 5-mal so viel verdienen, ja. Aber da reden wir vielleicht über 20, 30 Leute, die man da haben sollte, plus dann sozusagen nochmal Pädagogik, Fachdidaktik, plus sozusagen das Engineering, um die Plattform wirklich datenschutzrechtlich sicher zu bauen, das wirklich skalierbar zu machen und in Europa auch letztlich wirklich dann in die Schulen, in die Anwendung zu bringen, damit es genutzt wird. Weil diese Plattform alleine, die ist zwar schön, aber letztlich die Bildungs-KI lebt, wie wir es vorhin schon besprochen haben, davon, von den Daten, auf denen wir diese Modelle optimieren können und anpassen können und aus dem Feld erlernen können, wie funktionieren solche Systeme eigentlich am besten. Und das ist ein kontinuierlicher, iterativer Prozess. Das baut man nicht einmal und dann sind wir fertig, sondern das ist ein Prozess, der wird uns die nächsten 5 bis 10 Jahre locker begleiten. Und in dem Zeitraum müssen wir auch dieses Team, dieses Schwungrad auch am Laufen halten und wirklich dann diese Effekte dann am Ende auch für unser Bildungssystem heben zu können.
Für mich wäre natürlich der Traum, dann in 5 Jahren bin ich in so einem Team dabei und ich kriege auch die 400.000 Euro im Jahr, aber ich befürchte, ich bin da leichter ersetzbar als der limitierende Faktor gerade der Machine Learning-Experten. Gibt es, wenn du irgendeinen Hebel umlegen könntest gerade, welchen Hebel würdest du umlegen? Letzte Frage.
Ich würde gern zwei Hebel umlegen.
Okay.
Das eine ist, oder vielleicht ist es am Ende ein Hebel, aber ich glaube, ich wünsche mir, dass wir auch innerhalb unseres sehr föderalen Systems uns trauen, das Thema Bildungs-KI und die Entwicklung von solchen Systemen gemeinsam anzugehen, auch den Mut zu haben, das umzusetzen und da voranzugehen und auch dezidiert eine Struktur aufbauen, innerhalb dessen wir dieses Thema über einen längeren Zeitraum von 5 bis 10 Jahren wirklich mit Ressourcen und politischer Unterstützung umsetzen können. Das würde ich mir wünschen. Ich glaube, da sind viele Player, und sehr unterschiedliche Interessenslagen aus unterschiedlichen Perspektiven dabei, die sowas im Bildungssystem manchmal schwerer machen, als sich das viele wünschen würden. Aber diesen Mut zu haben, jetzt zu sagen, wir haben hier eine Chance, wirklich etwas für Zukunft, für unsere eigene Zukunft, für die Zukunft unserer Kinder aufzubauen, und das jetzt nicht in jahrelangen Debatten nach zu verschieben, bis es andere schon lange gemacht haben, das würde ich mir wünschen.
Ja, Geschwindigkeit hören wir immer wieder. Geschwindigkeit und Zeit sind limitierende Faktoren. Vielen, vielen Dank, Wieland.
Hat super viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Und damit sind wir am Ende der aktuellen Folge der Doppelstunde. Diesmal mit Wieland Brendel. Für mich sind vor allem drei Dinge hängen geblieben. Erstens, für eine Bildungs-KI braucht es kein neues Milliardenmodell. Die Intelligenz ist längst da. Was fehlt, ist die genaue Anpassung an die Schule. Zweitens, diese Anpassung gelingt nur interdisziplinär, KI-Forschung, Didaktik, Pädagogik und auch Lehrkräfte aus der Praxis müssen da an einen Tisch und wirklich sich ehrlich machen und gemeinsam daran arbeiten. Und drittens, der limitierende Faktor ist nicht die Technik, sondern der Mut. Der Mut, Interaktionsdaten, also Daten, die man dann von Schülerinnen und Schülern und von Lehrkräften hat, natürlich pseudonymisiert, anonymisiert und damit also verantwortungsvoll zu nutzen. Und der Mut, das Thema im unserem föderalen System dann auch wirklich gemeinsam anzugehen und im Idealfall sogar europäisch. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, ich freue mich immer über Bewertungen online und auch Empfehlungen, gerne auch im Kollegium. Und Anregungen und Kritik erreichen mich am besten über die sozialen Netzwerke. Damit wünsche ich Ihnen entweder noch schöne Sommerferien oder einen guten Start ins neue Schuljahr, je nachdem, in welchem Bundesland Sie gerade sind und wann Sie diese Folge hören.